Deutschlandfunk, der Tag.
Internationale Haftbefehle gegen die Terrorgruppe Hamas und auch gegen den israelischen Regierungschef, gegen den israelischen Verteidigungsminister. Das fordert der Chefankläger am Internationalen Strafgerichtshof. Und zwar am selben Tag in derselben Erklärung. War absehbar, dass Benjamin Netanyahu selbst darauf empört reagiert.
Wie können Sie es wagen, die Hamas, die unsere Brüder und Schwestern ermordet, geköpft, vergewaltigt und verschleppt hat, zu vergleichen mit den israelischen Soldaten, die einen gerechten Krieg mit unvergleichlicher Moralität kämpfen?
Und auch der US-Präsident nimmt Israel in Schutz. Joe Biden spricht sogar von Völkermord. Diesen Vorwurf weist er zurück, obwohl der gar nicht offiziell an dieser Stelle getätigt wurde.
Let me be clear. Contrary to allegations against Israel made by the International Court of Justice, what's happening is not genocide. We reject that.
Sehr deutliche Worte also aus Washington. Fällt den USA aber allein schon deshalb nicht schwer, weil sie den Internationalen Strafgerichtshof gar nicht anerkennen. Anders als Deutschland. Und deshalb steht die Bundesregierung mal wieder vor einem echten Dilemma. Und was bedeutet der Tod des iranischen Präsidenten eigentlich für die iranische Bevölkerung und für die Zukunft des Landes? Der Tag am 21. Mai 2024 mit Sarah Zerback. Hi. Es geht um angebliche Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die Richter am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag müssen jetzt entscheiden. Und zwar, ob sie deshalb Haftbefehl erlassen gegen drei Männer an der Spitze der islamistischen Hamas und gegen den Ministerpräsidenten und den Verteidigungsminister Israels. Das hat dem Chefankläger Khan, der das beantragt hat, viel Kritik eingebracht. Aus der EU. Hier sind Belgien und Frankreich gewissermaßen die Ausnahme, die das Vorgehen ausdrücklich befürworten. Ansonsten eben die deutliche Empörung und Zurückweisung vom engsten Verbündeten, haben wir gerade gehört, von den USA. Hören wir doch mal in Berlin nach. Gudula Geuter, Korrespondentin in unserem Hauptstadtstudio und Juristin. Gibt es denn von der Bundesregierung da auch so ein klares Statement?
Es gibt ein Statement, das nicht ganz so klar ist, das vor allem einen anderen Duktus hat. Die Bundesregierung, hier genauer ein Sprecher des Auswärtigen Amtes, wirft Fragen auf, übt auch Kritik. Kritik ist insbesondere eine, die auch Netanyahu übt, die auch Biden übt, nämlich es werde der Eindruck einer Gleichsetzung erweckt. Und es heißt hier in dieser Erklärung, der unzutreffende Eindruck einer Gleichsetzung. Das ist ein schillerndes Wort und es ergibt sich dann aber aus dem Weiteren, das wohl gemeint ist, dass auch von Karim Khan eine Gleichsetzung nicht gemeint ist. Denn tatsächlich habe das Gericht jetzt eine Reihe schwieriger Fragen zu beantworten. Und dabei sagt eben auch das Auswärtige Amt in dieser Erklärung, dass das auch nach dem, was der Chefankläger schreibt, unterschiedliche Sachverhalte seien. Das ist also erstmal die Kritik. Und gleichzeitig kommt in dieser Erklärung aus dem Auswärtigen Amt, die beginnt sogar mit der Aussage, der Internationale Strafgerichtshof ist eine elementare Errungenschaft der Weltgemeinschaft, die Deutschland immer unterstützt hat. Deutschland respektiert seine Unabhängigkeit und seine Verfahrensabläufe wie die aller anderen internationalen Gerichte. Das ist natürlich erstmal schon mal ein anderer Duktus, als die USA ihn haben, weil die USA das eben gar nicht gezeichnet haben, die Gefolgschaft zum Internationalen Strafgerichtshof. Und zum anderen muss man zu
und
dem...
Israel ja auch nicht, ne?
Israel auch nicht, genau. Zu der Jurisdiktion kommen wir gleich noch, warum das trotzdem möglich ist, gegen Israel vorzugehen. Nur noch ein Satz zu dem, was du eben eingespielt hast, was Biden gesagt hat. Er hat ja eben anders als die Bundesregierung dieses Vorgehen auch inhaltlich kritisiert. Und zwar mit einem Element, das ich nicht verstehe. Er hat gesagt, man könne hier nicht von Völkermord sprechen. Ich habe das Wort Völkermord aber in der Erklärung des Chefanklägers nicht gefunden. Das heißt, er nimmt hier ein Argument, das meines Erachtens an der Sache vorbeigeht.
Und dieses Argument, dass beides eben im selben Atemzug genannt wird, also die Verbrechen einer Terrorgruppe und eben das, was sich die israelische Regierung ja sozusagen vorwerfen lassen muss, was ja jetzt auch dadurch weiter überprüft werden soll. Also das ist deiner Meinung nach nicht so, dass das beides damit faktisch gleichgestellt wird in diesem Haftbefehl, der da gefordert wird von Chefankläger Khan.
genau, wichtig, der gefordert wird, der noch erlassen werden müsste durch das Gericht. Ja, das, man kann sich fragen, ob das klug war. Das Ganze wurde ja hier erstmal in einem CNN-Interview von Karim Khan mehr oder weniger gleichzeitig öffentlich gemacht. Es gibt auch ein Dokument vom Chefankläger, wo abgesetzt zueinander, aber untereinander im selben Dokument diese beiden Vorgänge, das heißt einmal der Antrag auf Haftbefehl gegen hochrangige Hamas-Mitglieder und dann zum anderen die Anträge gegen Netanyahu und Gallant. Man kann sich fragen, ob das klug war, aber das hat einen ganz sachlichen Hintergrund meines Erachtens. Es gibt Ermittlungen, die laufen seit 2021. Das heißt, die laufen seit weit vor dem 7. Oktober. Und dieses Geschehen, also einmal dieser Überfall auf Israel, die Geiselnahmen und so weiter und zum anderen dann auch die Reaktion Israels sind dann mit eingeflossen in dieses Verfahren. Und meines Erachtens hängen die also tatsächlich zusammen. Es ist derselbe ursprüngliche Untersuchungsgegenstand. Das ist aber etwas anderes als eine Gleichsetzung. Wie gesagt, die andere Frage ist, ob das klug war, das so zu kommunizieren, weil das eben all diese Reaktionen hervorgerufen hat. Eben nicht nur wie von der Bundesregierung als einziger Kritikpunkt, sondern vielfach auch dann verbunden mit inhaltlicher Kritik, aber aufgehängt an dieser vermeintlichen Gleichsetzung. In der Sache, finde ich, muss man das nicht kritisieren.
Wann ermittelt denn der Internationale Strafgerichtshof überhaupt?
Wir hatten jetzt schon mal angetickt eben die Frage der Jurisdiktion. Es ist Voraussetzung, dass sich Staaten sozusagen unterworfen haben der Jurisdiktion des Internationalen Strafgerichtshofs. Ist übrigens was anderes als der Internationale Gerichtshof, das nur am Rande, weil das eben auch unterschiedliche Akte sind, sich dem zu unterwerfen. Und das hat Israel nicht getan. Aber wie der ISDGH sagt, Palästina, also die palästinensischen Gebiete, hat das schon getan. Und das hat in verschiedenen Schritten, auch mit verschiedenen Entscheidungen der UNO, dann dazu geführt oder ist eben heute, wird das klar so ausgelegt vom Internationalen Strafgerichtshof, dass deswegen eben auch diese Ermittlungen in diesem Konflikt, wo es eben auch um die palästinensischen Gebiete geht, diese Jurisdiktion gegeben ist. Das ist ein Punkt. Und dann gibt es noch die Frage, wann denn gerade der Internationale Strafgerichtshof? Und das ist eben insbesondere der Fall, wenn eine Strafverfolgung im Land nicht stattfindet. Das kann verschiedene Gründe haben. Das kann sein, dass das nicht gewollt ist im Land. Es kann sein, dass das nicht möglich ist im Land, zum Beispiel, weil es keine funktionierende Justiz gibt. Das heißt aber auch, und das hat zum Beispiel der SPD-Außenpolitiker Nils Schmid gestern Abend noch gesagt, Israel solle sich dieser Vorwürfe doch jetzt selbst annehmen, sollte ermitteln, denn dann würde die Grundlage für diese Ermittlungen des ISDGH entfallen. Es gibt hier Äußerungen auch im Vorfeld von Karim Khan, der immer wieder gesagt hat, nehmt das ernst, sonst werde ich aktiv. Und darauf hat er jetzt auch noch mal hingewiesen und sagt eben, hiermit habe ich ernst gemacht.
Hat er, und dafür wird er eben jetzt auch kritisiert, also nicht nur vom US-Präsidenten, eben weil gesagt wird, er misst da mit zweierlei Maß. Gibt es denn da Hinweise drauf, also Belege dafür, dass er sich nicht korrekt verhält, Israel gegenüber, da besonders eben hart auftritt?
Dieser Vorwurf, er misst mit zweierlei Maß, das bezieht sich darauf, dass Israel anders behandelt wird als andere Staaten. Und es gibt ja nun zweifelsohne eine ganze Reihe von Staaten auf der Welt, in denen ganz fürchterliche Verbrechen stattfinden und eben auch Verbrechen, die unter die sachliche jetzt erstmal, also welche Verbrechen betroffen sind, sachliche Zuständigkeit des ISDGH fallen würden.
Syrien fällt einem da schnell ein. Ne?
Syrien fällt einem ein und Syrien hat sich nicht der Jurisdiktion des ISDGH unterworfen. Ich kann jetzt nicht sagen, ob es da auch Konstellationen gibt, in denen eben andere Staaten betroffen sind, sodass man zu einer Jurisdiktion kommen könnte in Einzelfällen. Grundsätzlich aber gibt es die einfach für Syrien nicht, Punkt. Anderer Punkt, Venezuela, das ist heute Morgen im Deutschlandfunk in einem Interview als Beispiel genannt worden, Maduro. Da gibt es eine ausführliche Untersuchung, die gerade läuft. Insgesamt muss man sagen, dieser Vorwurf ist sehr alt gegen den Internationalen Strafgerichtshof. Der ist so alt, dass die Reputation des Gerichts darunter auch schon sehr gelitten hat, weil afrikanische Staaten gesagt haben, ihr geht ja immer nur gegen uns vor. Und gleichzeitig muss man auch sagen, wenn man so anfängt, ich darf nicht gegen den einen vorgehen, bevor ich nicht gegen alle anderen vorgegangen bin oder zumindest gegen die anderen, die einem gerade einfallen.
Also ein bisschen Whataboutism, ne?
Naja, dann ist der Gerichtshof tot. Mhm. Man muss ja auch immer sehen, wo kann ich vielleicht Chancen haben, überhaupt auch das durchzusetzen, was ich in Angriff nehme. Und wo finde ich Beweismaterial? Und das heißt nicht, dass der Gerichtshof das machen könnte, wie er wollte. Aber es heißt eben schon zu einem gewissen Grad, dass man nicht sagen kann, bis nicht da, dann auch nicht da.
Aber kann schon sein, dass jetzt der besonders große öffentliche Druck, der natürlich jetzt seit dem 7. Oktober auf dem Nahostkrieg liegt, also auf der, ne, die Welt schaut zu, schaut besonders genau hin, dass das auch eine Rolle gespielt haben könnte? Kann das sein?
Also was auf jeden Fall passiert ist, ist, dass eine ganz intensive Untersuchung stattgefunden hat. Und es ist auch so, dass sich sehr, sehr viele Leute an den ISDGH gewandt haben. Das ist natürlich auch etwas, was vielleicht zusammenhängt mit dem Druck oder was selber Druck schafft, aber eben auch die Erleichterung schafft, dass man Beweismaterial bekommt. Ich wüsste jetzt keine Anhaltspunkte dafür, dass hier eine in dem Sinn politisch gesteuerte Geschichte ist. Ich glaube, so funktioniert dieser Chefanklägerposten nicht.
Jetzt nehmen wir mal an, dieser Haftbefehl würde wirklich erlassen. Was wäre denn dann? Also wenn sich jetzt der israelische Regierungschef Netanyahu dazu entschließen würde, Berlin zu besuchen, der Bundesregierung eine Reise abzustatten, natürlich mit deren Einverständnis. Also müsste dann Deutschland Netanyahu festnehmen lassen?
Theoretisch müsste es das. Und der Gerichtshof hat ja keine eigenen Truppen. Das heißt, der ist wirklich darauf angewiesen, auf die Kooperation der unterzeichneten Staaten. Das heißt, er ist darauf angewiesen, dass das funktioniert und dass auch Länder wie Deutschland dem folgen. Und man muss auch dazu sagen, Deutschland ist eines der Länder, das nicht nur diesen Internationalen Strafgerichtshof, sondern insgesamt eine internationale Rechtsordnung und internationale Gerichtsordnung mehr als die meisten anderen Länder der Welt unterstützt. Das heißt, es gäbe schon eine sehr starke Handlungsnotwendigkeit. Und ich glaube, de facto würde sich diese Frage nie stellen, weil man natürlich das im Vorfeld auch deutlich machen würde, dass das Deutschland in eine schwierige Situation bringen würde und so weiter.
Also er würde einfach nicht kommen, er würde einfach nicht nach Deutschland rein.
Ja, das könnte auch Netanyahu nicht drauf ankommen lassen. Mhm. Also das heißt, das ist eine interessante theoretische Dilemmafrage, die sich aber so sicherlich in der Realität nicht stellen würde. Man muss auch noch mal dazu sagen, dass auch noch mal zu dieser starken Unterstützung Deutschlands für internationale Gerichtsbarkeiten, dass Deutschland ja im Fall Putins das auch eben sehr unterstützt hat. Das soll keine Gleichsetzung sein und das ist es in den Inhalten natürlich auch überhaupt nicht. Aber in der formalen Frage, ist dem Internationalen Gerichtshof zu folgen, ist es das im Prinzip schon.
Nee, verstehe. Also ich meine, das ist natürlich jetzt ein weiteres Beispiel dafür, wie schwierig das auch ist für die Bundesregierung, eben mit dieser historischen Vorbelastung da zwischen Israel-Kritik und Staatsräson abzuwägen. Israel spricht ja jetzt in diesem Fall von historischer Schande. Ne? Das zeigt eben dann nochmal die Dimension. Also dieser Clash Staatsräson und Israel-Kritik, geht das einfach sehr schwierig zusammen für die Bundesregierung. Kann man jetzt einmal mehr sehen.
Es hat heute eine Pressekonferenz gegeben, in der es um die Proteste in Deutschland an Universitäten ging. Und da hat Miriam Rürup, die Direktorin des Moses-Mendelssohn-Zentrums, eben nochmal dafür geworben, den Begriff der Staatsräson, gerade wenn man das in einem gesellschaftlich-politischen Kontext sieht in Deutschland, eben nicht nur als Unterstützung des Staates Israel und seiner Repräsentanten zu sehen. Das kann man unterschiedlich auslegen. Und dieser Begriff der Staatsräson ist ja erstmal kein rechtlicher. Das ist einer, der, man muss wirklich sagen, in den letzten wenigen Monaten immer mehr, aber eigentlich jetzt ohne wirklich rechtliches Fundament, gerinnt zu etwas, was auch in rechtlichen Argumentationen vorkommt. Das war jetzt so zum Teil bei Einreiseverweigerungen. Es ist ein Begriff, der vorkam, eben auch im Kontext dieser Entscheidung zu Demonstrationen an Universitäten, dass da auf einmal dieser Begriff der Staatsräson auftaucht. Aber was das genau ist, was der genau für Folgen hat, welchen Charakter der hat, das ist ja eigentlich nicht so klar. Und wie gesagt, eigentlich ist das auch kein rechtlicher Begriff. Das klingt jetzt sehr kühl dafür, dass natürlich eine Geschichte dahinter steht, die die Begründung für diese Staatsräson ist. Aber das, was eben Miriam Rürup da sagen wollte, war vor allem eben, überlegt euch nochmal, was aus dieser historischen Verantwortung eigentlich folgen kann. Und ist das wirklich einfach nur die Unterstützung der Repräsentanten des Staates Israel?
Ist ja wirklich die interessante und spannende Frage, ob aus diesem theoretischen Diskurs, wie du ihn jetzt skizzierst, ob da mal irgendwann trotzdem Folgen für die Realpolitik resultieren müssen. Also ich meine, Deutschland gehört zu den Ländern, die unter anderem ja auch am meisten Waffen an Israel verkaufen. Glaubst du, das wird Auswirkungen haben, sollte es zu diesem Haftbefehl kommen?
Das glaube ich eigentlich nicht. Das weiß ich aber nicht. Da kenne ich jetzt die möglichen Verbindungen nicht. Ich glaube, die Frage ist eher, wie auch so ein Haftbefehl sollte er denn kommen. Also wir müssen nochmal betonen, dass darüber nochmal ein Gremium des Gerichts zu entscheiden hätte. Und das dürfte eher Wochen dauern. Wir sind also noch lange nicht beim Haftbefehl. Und selbst wenn wir da sind, also selbst wenn der inhaltlich befürwortet würde, was die Möglichkeit der Vorwürfe betrifft, dann braucht man außerdem eben für Haft, wie im Inland auch, ja noch Gründe, dass die Leute in Haft sein müssen. Das heißt, da braucht man irgendeine Fluchtgefahr, Verdunkelungsgefahr oder ähnliches. Also beim Haftbefehl und bei der Haft sind wir noch lange nicht. Und da ist für mich eher die Frage, wie das auch im Inland in Israel wirkt. Ob das auf die Frage von Waffenlieferungen Auswirkungen hat, das weiß ich nicht. Aber da haben wir ja andere Verfahren. Da haben wir zum einen ich hatte es eben gesagt, anderes Gericht, ein Verfahren vor dem IGH, dem Internationalen Gerichtshof. Und da haben wir zum anderen aber auch innerdeutsche rechtliche Vorgänge, insbesondere Verwaltungsgericht Berlin. Da gibt es mehrere Klagen, die eben zum Ziel haben sollen, dass keine Waffen mehr geliefert werden. Das ist noch in relativ frühen Stadien, aber auch in diesen frühen Stadien hat das Verwaltungsgericht Berlin schon mal von der Bundesregierung verlangt, aufzulisten, was für Vorkehrungen man trifft, damit deutsche Waffen nicht in völkerrechtswidriger Weise verwendet werden. Also diese Frage läuft und das unabhängig auch von diesen gestrigen Entwicklungen.
Gudula, vielen Dank für deine Expertise hier im Podcast. Bis zum nächsten Mal.
Gerne.
Ein Präsident und wichtige Regierungsvertreter kommen bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben. Im Falle des Iran ist allein das schon interessant, wer da kondoliert und wer eben nicht. Russland und China zum Beispiel trauern um einen Freund. Der Präsident des Europäischen Rats drückt sein aufrichtiges Beileid aus und wird dafür prompt ziemlich kritisiert aus der EU. Deutschland hält sich lange zurück, bis der Bundeskanzler dann doch sein Beileid bekundet. Es geht da um die feine Linie zwischen Anteilnahme am Tod eines Menschen und darum, welche politische Rolle dieser Mensch gespielt hat. Dem Kritiker schlimmste Menschenrechtsverbrechen vorwerfen. Im Iran selbst hat die fünftägige Staatstrauer begonnen. Wir hören es hier. Aber wer trauerte eigentlich ernsthaft? Und wer wurde dazu vom Regime verdonnert? Die Frage reiche ich direkt mal weiter an Uwe Lüb, der die Trauerfeierlichkeiten für uns aus dem ARD-Studio Istanbul verfolgt.
Na, ob die Leute verdonnert sind, das ist nochmal eine andere Frage. Aber natürlich gibt es sehr viele, die möglicherweise auch aufrichtig trauern. Das kann man den Menschen nicht absprechen. Es sind ja viele doch im Iran, sagen wir mal so 20-25% der Bevölkerung, die direkt oder mindestens indirekt vom Regime in irgendeiner Weise abhängen durch ihre Arbeit oder dadurch, dass sie Firmen betreiben, die wiederum auf das Regime angewiesen sind. Und diese Menschen, die sind die Ersten, die sich bei solchen Gelegenheiten versammeln. Und wir haben heute in Tebris am Vormittag im Nordwesten des Landes tausende Menschen erlebt. Da ist ein großer Lastwagen mit den aufgebahrten Toten. Es sind ja 9 Menschen bei dem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen. Ein Lastwagen mit den aufgebahrten Toten durch die Stadt ganz langsam gerollt. Und da waren eben schon etliche tausend Menschen. Aber es hat dennoch einen etwas orchestrierten Anschein. Sämtliche Bilder werden von iranischen handverlesenen Kameraleuten gemacht. Und wir haben Hinweise bekommen von iranischen Kollegen, die sagen, diese Art des Filmens, die sei erprobt. Nämlich das Ergebnis müsse sein, dass es nach mehr aussieht, als Menschen tatsächlich dort sind. Und das funktioniert wohl durch Großaufnahmen der ersten Reihe und künstlich nach hinten kleiner darstellen. Das wirkt tatsächlich so. Ich habe es also wirklich mir im Vergleich angeschaut, als seien mehr Menschen dort als in Wirklichkeit. Mhm. Es gab auch erste Trauerfeiern in Sporthallen in Teheran, aber auch die sind orchestriert. Offenbar in der Hauptstadt ist das Leben überwiegend normal. Das könnte morgen anders werden mit dem Haupttrauertag.
Jetzt ist ja bekannt, dass Raisi tatsächlich ein erzkonservativer Hardliner war. Und seine Kritiker, die würden das wahrscheinlich die Untertreibung des Jahrhunderts nennen. Von denen gibt es ja viele, zumindest im Exil. Wofür stand er denn und wie hat er den Iran in den vergangenen Jahren geprägt?
Also Raisi galt einerseits vielen im Regime offenbar als schwacher Präsident. Kann man sagen, dass das vielleicht auch das Hauptmotiv für die sogenannte Revolutionsgarde war, die ja sehr mächtig ist im Land, ihn Raisi als Nachfolger, möglichen Nachfolger des obersten religiösen Führers im Land, Ali Khamenei, zu protegieren und zu fördern, weil aus Sicht der Revolutionsgarde es sicherlich ganz praktisch ist, einen obersten Führer zu haben, der letztlich doch sehr abhängig ist von der Revolutionsgarde und vielleicht nicht so ein starkes eigenes Durchsetzungsvermögen hat. Aber das sind eben Darstellungen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wissen wir, wenn wir auf die Vita Raisis schauen, dass er selber durchaus ein ultrakonservativer, ja, ich würde sogar sagen, ein skrupelloser Mensch gewesen sein muss. Ende der 80er Jahre, da war er zwar auch noch sehr viel jünger, aber das ist alles andere als eine Entschuldigung. Da hat er als verantwortlicher Staatsanwalt ja auch nichts unternommen. Im Gegenteil, er ist wohl mitverantwortlich gewesen für bis zu tausenden Hinrichtungen. Das sind die Zahlen, die kursieren in Teheran damals von politisch Gefangenen, teils ohne Urteil. Und er hat sich damals ja von seinen Gegnern das Etikett anhängen lassen müssen, Schlechter von Teheran zu sein. Und wir kriegen das jetzt auch mit aus der Opposition, vor allem aus der iranischen Oppositionsbewegung im Ausland. Inländisch ist das ja eine sehr schwierige Sache, Oppositioneller zu sein. Dass es Kommentare gibt, dass es eigentlich zu bedauern ist, dass er jetzt tot ist, weil er wird sich auf diese Art nie mehr rechtfertigen müssen für diese Ereignisse Ende der 80er Jahre. Und auch in der jüngeren Vergangenheit, Raisi war es ja auch, der die Proteste nach dem Tod Jina Mahsa Amini Ende 2022 und dann die ersten Monate 2023 hat niederschlagen lassen.
Und gerade aus der Exilopposition gibt es ja auch Befürchtungen, dass die iranische Führung jetzt auf den Schock durch den Tod und die Sorge vor Machtverlust dann mit noch mehr Repressionen reagieren könnte. Steht das zu befürchten?
Ich glaube nicht, dass es noch mehr ist, aber man wird schon sehr streng schauen auf möglicherweise aufkeimende Proteste und dafür gibt es sehr gesicherte Anzeichen. Es ist zum Beispiel so, dass Menschen, die, das mag man für geschmacklos halten oder auch nicht, aber Menschen, die jetzt ihre Freude über die Todesnachricht Raisis im Internet etwa ausdrücken, die müssen damit rechnen, festgenommen und auch verhaftet zu werden. Da hat es auch schon die ersten Fälle gegeben. Da gibt es dann eben auch die entsprechende Wirkung auf andere, die sich das dann natürlich lieber verkneifen. Und wir hören von Menschen auf die Frage hin, wie sieht es aus? Kann es sein, dass die Protestbewegung, die ja damals aufgekommen ist nach dem Tod Jina Mahsa Aminis, jetzt wieder aufflammt? Nein, man geht davon aus, dass jede Art von Protest sofort erstickt wird.
Also jetzt erstmal 5-tägige Staatstrauer und Ende Juni soll ja dann ein neuer Präsident gewählt werden. Ist denn da jetzt irgendeine Art von Wende zu erwarten, ohne den, ich nenne es mal, den schwachen Hardliner Raisi?
Das glaube ich nicht, dass es jetzt eine Wende geben wird. Was wir im Moment sicherlich haben im Land, ist eine Art Vakuum, weil noch nicht klar ist, wer Raisi nachfolgen kann, geschweige denn, wer ihm nachfolgen wird. Es gibt jetzt einen Wahltermin, Ende Juni, der 28. soll es sein. Und bis Ende Mai können sich jetzt Kandidaten melden, aber nicht jeder und im Übrigen auch schon gar nicht jede kann da kandidieren, die oder der möchte, sondern Kandidierende müssen zugelassen werden. Und da kommt wieder der oberste geistliche Führer im Land ins Spiel, Ali Khamenei. Raisi war gewissermaßen ein Protégé Khameneis, galt ja auch als Anwärter für die Nachfolge. Wer nun aber jetzt erstmal Präsident wird in der Nachfolge Raisis, das ist offen. Es könnte Parlamentspräsident Ghalibaf sein. Voraussichtlich aber wird es sehr sicher ebenso ein Hardliner wie Raisi es war. Und wir haben abzuwarten, welche Namen da bis Ende Mai genannt werden und wer dann tatsächlich als Kandidat überhaupt zugelassen wird. Eine Änderung im Regime, eine Aufweichung, also eine politische Aufweichung, die sehe ich nicht. Bestenfalls werden konservative Kräfte, die zuletzt vielleicht nicht so sehr zum Zug kamen, jetzt etwas Morgenluft wittern und sich stärker durchsetzen können.
Seit dem Absturz am Wochenende, da wird ja darüber diskutiert, was überhaupt dahinter steckt, also welche Ursache es gibt. Schlechtes Wetter, ein technischer Defekt oder vielleicht auch Sabotage, auch das steht ja im Raum. Was sagt denn das iranische Regime offiziell?
Na, offiziell hört man da noch gar nichts, was es jetzt gibt zur konkreten Absturzursache, sondern man kenne sie noch nicht. Und es ist jetzt eine Untersuchungskommission eingesetzt worden, die die Absturzursache erforschen soll. Aber es sind natürlich sehr schnell viele Fragen aufgeworfen worden. Warum zum Beispiel sind die Hubschrauber, es waren ja drei in dieser Präsidentenflotte, die geflogen sind, warum sind die überhaupt gestartet bei diesen sehr widrigen Wetterbedingungen? Ich bin kein Pilot, ich habe zugegebenermaßen wenig Ahnung, ob diese Wetterbedingungen mit Radargeräten überhaupt ein Problem sind. Aber es war eben sehr, sehr neblig und man flog durch ein sehr gebirgiges Gebiet. Möglicherweise war das von vornherein schon ein Fehler. Aber natürlich stellt sich die Frage, war es ein Unfall oder war es Sabotage? Und wenn Sabotage, wo ist das dann passiert? Möglicherweise in Aserbaidschan. Da hat sich Raisi mit Präsident Aliyev vorher getroffen. Und da gibt es natürlich sehr schnell Theorien, dass Israel dahinter steckt. Könnte. Israel selber äußert sich dazu öffentlich zumindest nicht. Das tut die Regierung aber in der Regel nicht bei solchen Vorwürfen. In israelischen Medien heißt es, das Land bzw. die Regierung habe nichts damit zu tun. Das habe man dort vernommen. Also es ist viel Raum für Spekulation. Es gibt noch keine gesicherten Erkenntnisse. Und wenn es denn gesicherte Erkenntnisse geben sollte durch diese Sonderkommission, die mit der Untersuchung der Unfallursache beauftragt ist, dann wissen wir eben auch noch nicht, ob wir öffentlich diese Ergebnisse dann überhaupt mal zu Gesicht bekommen.
Uwe, ich danke dir sehr für deine Einschätzung.
Gerne.
Der Tag am 21.05.2024 war das. Heute von und mit Sarah Zerberg hier zu hören am Mikrofon und meiner Kollegin Fanny Buschert, mit der ich das Ganze hier heute gewuppt habe. Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns wie immer über Anmerkungen, Feedback, Kritik an dertag@deutschlandfunk.de. Danke und tschüss.